NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Einmal im Monat, da entscheiden Sie, worüber wir diskutieren. Drei Themen gab es wieder zur Auswahl. 20% waren für das Thema Fitnesswahn, 35% für das Thema Abzocke beim Arzt und 45%, und damit die Mehrheit, will heute Abend diskutieren über dieses Thema.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Sind wir Helikoptereltern?
Ja, Helikoptereltern, ein Wort, das erst seit ein paar Jahren durch die Kitas und Schulen, durch die Kinderballettgruppen und die chinesischen Bastelkurse für Siebenjährige geistert. Aber weil wir hier bei NDR 2 ja immer mit Niveau diskutieren wollen, vorab erstmal die Definition. Worüber reden wir eigentlich?
Helikoptereltern. Der Duden sagt, Eltern, die ihre Kinder aus übertriebener Sorge ständig überwachen.
Tja, mal Hand aufs Herz. Kennen Sie solche Eltern oder ganz ehrlich, sind Sie vielleicht selbst welche? Dann rufen Sie jetzt an, kostenlos hier direkt im Studio unter der 0800 11 77 22 0. 0800 11 77 22 0. Und wie immer haben wir auch einen Experten zum Thema. Aus Köln, da ist uns heute Abend live zugeschaltet der Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut Dr. Med. Michael Winterhoff. Guten Abend nach Köln, Herr Winterhoff.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Helikoptereltern sind heute Abend unser Thema. Das ist ja schon mal an sich ein sehr wertender, ein ziemlich negativer Begriff. Was halten Sie eigentlich von diesem Wort?
Ich finde, der Begriff Helikoptereltern ist ein ganz schwieriger Begriff.
Warum?
Weil er einen Vorwurf beinhaltet und weil er quasi suggeriert, dass die Eltern bewusst dieses möchten. Und das, was ich jeden Tag in meiner Praxis erlebe, sind Eltern, die engagiert sind, die bewusst ihre Kinder haben und die eben in eine Beziehungsstörung gerutscht sind, die ihnen nicht bewusst ist, und daraus resultiert ihr Verhalten.
Eine Beziehungsstörung, das klingt nach einem sehr spannenden Thema, das wir heute Abend noch ausweiten werden hier im NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Aber wir werden natürlich erstmal über Ihre Meinung reden, und unter der 0800 11 77 22 0 hat schon Willi Heimann aus Hamburg angerufen. Sein Sohn ist in der zweiten Klasse und auch er hat schon so seine Erfahrung mit Helikoptereltern.
Wir haben bei vielen Eltern jetzt festgestellt, sie müssen alle mit den Kindern nach der Schule noch lernen, damit sie den bundesweiten Standards ungefähr so einheitlich entsprechen. Bestes Beispiel war, die Lehrerin hat gesagt, das ist alles super, machen Sie nichts mit dem Kind. Und sie haben dann gefragt von mir, ja wieso? Alles, was in dem Heft ist, ist falsch. Was ist denn da jetzt richtig? So, und wenn, und irgendwann kam der harte Hammer, wo die Eltern, die schon die Kinder in der vierten und fünften Klasse haben, wo die dann gesagt haben von dem, ja Moment, in der dritten und vierten wird das ja knallhart korrigiert. Dann kriegen die Zensuren und die Kinder sind dann total enttäuscht, dass sie auf einmal schlechte Noten kriegen. Und bisher wurde ihnen gesagt, die machen alles richtig.
Schaukeln sich aber nicht vielleicht die Eltern auch gegenseitig so ein bisschen hoch?
Einige mögen es hochschaukeln, weil einige machen wirklich 2 bis 3 Stunden nach der Schule mit ihren Kindern noch Unterricht, weil sie nun mal die Angst haben, dass die Kinder das weder nicht schaffen. Die wollen alle die Kinder auf Hochschulniveau trimmen. Wir zum Beispiel, wir sagen, von den 30 Minuten nach der Schule reicht schon. Wir wissen, dass wir nacharbeiten müssen, aber wir wissen auch, dass es teilweise gar nicht reicht.
Aber nach dieser halben Stunde darf der Lütte dann auch mal machen, was er möchte?
Ja, natürlich. Wenn wir merken, er ist einfach durch. Aber wir merken auch, dass viele Eltern einfach sagen, von denen, das geht durch. Wir haben das auch von meiner Schwägerin in einer anderen Schule gehört, da haben sich Eltern zusammengetan, die haben nun mal mehr Geld, die haben sich für ihre Kinder nach der Schule noch einen extra Lehrer organisiert und bezahlt, und der Lehrer unterrichtet dann die Kinder, weil so viel Unterricht ausgefallen ist.
Und wenn Sie jetzt so rein auf Ihren Bauch, auf Ihr Gefühl hören, glauben Sie dann, dass das so richtig sein kann?
Meine Frau und ich, wir finden das überhaupt nicht richtig, weil früher war es bei uns so, wir hatten 13 Uhr Feierabend oder 14 Uhr Feierabend mit der Schule und dann war das gegessen. Vielleicht noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde Hausaufgaben, und dann war es das. Heutzutage müssen wir nacharbeiten.
Vielen Dank für Ihre Meinung, Willi Heimann aus Hamburg. Und jetzt ist es Zeit für Ihre Meinung. Rufen Sie jetzt an unter der 0800 11 77 22 0. Das Ganze kostet Sie nichts, nur ein bisschen Zeit, und Sie dürfen bei uns Ihre Meinung loswerden. Mein Name ist André Schünke und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Eine Mutter, die ihr Kind bis vor das Schultor fährt und den gesamten Verkehr lahmlegt, oder ein Vater, der sich über zu schwere Klausuren direkt mal beim Kultusministerium beschwert. Ist das alles noch normal oder drehen die Eltern im Norden so langsam aber sicher durch? Isabel Kletzka aus Hannover, wie ist Ihre Meinung dazu?
Ja, schönen guten Abend, Herr Schünke. Ja, also ich finde das alles ziemlich befremdlich, muss ich sagen, gerade was so diese Schulsituation angeht. Da wird den Kindern in der Grundschule schon suggeriert, das haben wir leider live miterlebt, also ohne Abi bist du nichts und aufs Abi muss es hinauslaufen und da werden die Kinder mit aller Macht hingedrillt. Ob sie von ihren Fähigkeiten her dazu überhaupt in der Lage sind oder nicht, sehen die Eltern gar nicht oder möchten es gar nicht sehen. Das finde ich schon ziemlich befremdlich.
Also Sie glauben, die Eltern wollen ihre Kinder zu sehr in eine Richtung schieben, weil sie sagen, die müssen unbedingt studieren.
Also das ist die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Ne? Wenn ich mich so mit Eltern unterhalte und ich dann mal nicht im Thema war, was jetzt gerade genau im Unterricht abgelaufen ist, weil ich mich da halt ein Stück weit auch rausziehe. Also ich bin natürlich immer ansprechbar für unsere Kinder, aber halt nicht permanent dahinterher. Dann kam schon, ja, und du musst und das muss alles, weil ne, sonst stehen die später auf der Straße. Und das sehe ich halt komplett anders. Also für mich ist die Grundschulzeit eine Zeit, in der die Kinder lernen zu lernen. Und dann, wenn sie in die 5. Klasse kommen, eigentlich so weit sein sollten, dass sie halbwegs eigenständig arbeiten können. Und das wird ja eigentlich auch von den Lehrern eingefordert.
Bringen Sie Ihre Kinder eigentlich zur Schule und holen sie auch wieder ab?
Ja und nein. Also die Große fährt mit dem Bus mittlerweile. Das war in der Grundschule leider sehr schwierig, weil wir hier die Situation haben, was auch ein bekanntes Problem ist, dass wir trotz 3 großer Limousinenbusse ständig überfüllte Busse haben, die Fahrer die Kinder an der Grundschule nicht rauslassen. Also es gab Vorfälle, dass entweder bis zur nächsten Station weitergefahren wurde oder teilweise die Kinder auch zwischen den Stationen rausgelassen wurden. Und dann die Situation ist, dass ältere Kinder einfach nicht zur Seite treten, wenn die vor den Ausgängen stehen und die Kleinen sagen, ich möchte aussteigen.
Weil sie das offenkundig auch von zu Hause nicht gelernt haben?
Scheinbar. Ne? Also Sozialverhalten ist da Mangelware. Und die kleine Tochter von uns, die ist in einer Schule, die ist 8 Kilometer weit weg. Da müsste sie mit der S-Bahn und mit dem Bus hinfahren. Und die fahre ich zur Schule.
Mhm. Frage an unseren Experten Dr. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater. Ist man schon gleich Helikoptermama oder Helikopterpapa, wenn man die Kinder zur Schule bringt?
Nein, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil es immer vom Alter des Kindes abhängt und vom Schulweg. Das hat Frau Letzka ja schon sehr schön dargestellt. Das heißt, wenn es ein Schulweg ist, den man zu Fuß bewältigen kann, dann wäre es wichtig, dass man Erstklässler zunächst einmal begleitet, dass sie diesen Weg auch gut kennen, dass man dann die Kinder gehen lässt und im Hintergrund vielleicht geht und das noch ein bisschen beobachtet. Und wenn es dann dunkel wird, wie die Kinder wieder begleitet und sobald der Frühling kommt, natürlich Kinder dann auch alleine gehen können. Das setzt aber eben voraus, dass die Verkehrsbedingungen das auch hergeben.
Ja, mir würden jetzt Eltern im Norden einfallen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn die sagen, einen Erstklässler alleine zur Schule gehen lassen, das geht?
Ja, natürlich. Ich meine, ich mache das über 30 Jahre. Ich habe selbst Kinder und das war mal so gewesen. Und da hätten wir auch gar keine Sendung machen müssen. Das hätten wir auch gar nicht diskutieren müssen, sondern man hätte die Kinder begleitet und zunehmend in diese Aufgabe eingeführt. Das hat sich eben nicht bei allen Eltern verändert, aber die Beobachtung ist schon in eine Richtung, dass das anders ist. Und wir reden ja hier auch nicht nur über Erstklässler, sondern es werden ja nun Kinder auch auf weiterführenden Schulen zur Schule gebracht. Das gibt ja damit immer mehr Probleme, Verkehrschaos an den Schulen. Und es wird natürlich zu Recht moniert, dass die Kinder gar keine Chance haben, auch langsam in den Straßenverkehr sich einzuleben und auch da umsichtig zu sein, Verantwortung zu übernehmen.
Nun machen die meisten Eltern das ja nicht mit Absicht oder um ihre Kinder zu ärgern, dass sie Helikoptereltern sind, sondern aus guter Absicht. Und warum sie das tun, welche Motive dahinter stecken, darüber würde ich gleich gerne weiter mit Ihnen sprechen und natürlich Ihre Meinung unter der 0800 11 77 22 0 hier im NDR 2 Spezial. Sie hören das NDR 2 Spezial, Ihr Thema, und so klingt eine echte Helikoptermama. Bianca Frese, Mutter von Svenny Frese, einem pickligen Jungen im Teenageralter.
Weißt du, Sven Frese, Svenny, wenn du deine schmierigen Hefte und Ordner abgeben musst in der Schule, dann ist die ganze Familie für dich da. Oma bügelt die Eselsohren glatt. Ich habe deine ganzen Klimadiagramme angemalt, Sven Frese. Und das Pappmodell von der Miesmuschel, da habe ich eine 2 für gekriegt.
Mama?
Aber kein Dank.
Ja, da tut und macht's und bastelt Mama Frese und keiner will es ihr so recht danken. Eine echte Helikoptermama, sie leidet und fühlt mit ihrem Svenny mit. Das ist nun nur eine Comedy-Figur, aber es könnte sie so oder ähnlich durchaus geben im Norden. Und sie meint es ja wirklich nur gut. Frage an unseren Experten Dr. Michael Winterhoff deshalb. Warum machen Helikoptereltern das?
Naja, also wie gesagt, ich störe mich sehr an dem Begriff, weil es eine Diffamierung ist. Es ist so, dass einmal, wenn man allgemein auf den Erwachsenen guckt, der sich ja sehr verändert hat. Es sind heute sehr viele Erwachsene angstgetrieben. Schauen Sie mal in die Gesichter in der Stadt. Gehetzt, genervt, gereizt, depressiv. Wenn Sie einen haben, der strahlt und entspannt ist, denken Sie schon fast, er hat Drogen genommen. Das heißt, das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung zum Kind aus. Wir geraten in einen Zustand als Erwachsener, der nicht mehr vergleichbar ist dem Zustand, in dem wir noch 1995 waren. Und ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass Deutschland keine Vision mehr hat. Das heißt, wir Menschen brauchen einen Blick in die Zukunft, und zwar einen positiv. Warum lebe ich? Wo möchte ich im Leben hin? Was will ich im Leben erreichen? Und wenn dieser Blick fehlt, dann fehlen uns Erwachsenen Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Wenn man jetzt ein Kind hat, ist die Gefahr groß, dass unbewusst, und Sie müssen sehen, 80% von dem, was wir tun, ist unbewusst, das Kind zum Ausgleich nimmt. Das heißt, das, was mir fehlt, gleiche ich übers Kind aus, und damit ist auf einmal unbewusst das Glück des Kindes mein Glück. Und dann fühlt man fürs Kind, man denkt fürs Kind, man geht fürs Kind in die Schule. Das heißt, fachlich gesehen geht es gar nicht um eine Überprotektion, dass ich möchte, dass ich mein Kind überbehüte, sondern das Kind ist ein Teil von mir, und damit erklärt sich auch das, was Sie gerade vorgespielt haben aus der Comedy-Figur. Ich gehe quasi in die Schule und ich sorge dafür, dass mein Teil, also ich vergleiche das immer wie mit einem Körperteil, mein Arm auch zurechtkommt und auch für die Zukunft bestens präpariert ist.
Aber viele werden vielleicht sagen, aber mein Kind ist doch auch ein Teil von mir.
Nein, das Kind ist nicht ein Teil von mir. Das heißt, die Symbiose, würde man das fachlich sagen, gibt es in der Schwangerschaft und in den ersten 9 Monaten. Das heißt, 9 Monate fühle ich fürs Kind, denke fürs Kind, weiß, wann das Kind essen muss, wann es gewickelt werden muss, das weiß ich alles. Aber ab dem 9. Monat fängt es an, dass ich nicht mehr alles für das Kind übernehme. Ansonsten könnte das Kind sich gar nicht entwickeln und kommt nie in eine Richtung, dass es eigenständig wird, sondern ich halte es damit unbewusst natürlich klein auf dem Stand, dass ich alles übernehme.
Also Sie meinen ab dem Tag der Geburt oder 9 Monate nach der Geburt?
9 Monate nach der Geburt. Es ist ja auch so, alle Funktionen, nehmen wir die Sprache, kommen ja nur darüber, dass ich sie angemessen dem Kind abverlange, einübe. Und ich würde zum Beispiel einen 2-Jährigen, der sagt Tinken, gar nicht verstehen. Und dadurch kommt er überhaupt in die Situation, dass er mindestens 2 Wort, eher 3 Wortsätze sagt. Und so ist das in der gesamten Entwicklung. Das heißt, eine Entwicklung geht nur darüber, dass ich mich verweigere, das Kind in einer jüngeren Position zu sehen. Und der Motor, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, ist nicht eine Theorie, ist nicht, dass ich Bücher lese, sondern ist die Intuition. Es ist angelegt, mit Kindern umzugehen. Es ist angelegt, mit Menschen umzugehen. Und wenn der Erwachsene in sich ruht, was 1995 noch selbstverständlich war, ist er automatisch abgegrenzt und die Intuition lenkt ihn, und er macht alles richtig, und dadurch kommt die Entwicklung der Kinder auch zustande. Und auch eben, wenn wir sprachen über die Frage, ab wann ein Kind in die Schule gehen kann, das schätze ich ein, aber der Motor ist die Intuition.
Helikoptereltern, darüber diskutieren wir heute Abend hier bei NDR 2. Hier nochmal die Definition.
Helikoptereltern. Der Duden sagt, Eltern, die ihre Kinder aus übertriebener Sorge ständig überwachen.
Olaf Gerolat aus Verden ist jetzt am Telefon. Herr Gerolat, kennen Sie so eine Helikoptermutter?
Ja, das ist meine Frau. Die möchte am besten alles kontrollieren, was unsere Jungs machen. Wir haben 2 davon. Der eine wird jetzt 8, der andere ist 9. Also die möchte lieber am besten alles kontrollieren und alles hinterher schieben und alles machen.
Wie äußert sich das dann? Wo haben Sie gedacht, ja, Gottes Willen, das kannst du doch jetzt nicht auch noch machen?
Sie guckt erstmal alles nach, was die Jungs da gemacht haben in der Schule. Die ganzen Büchertaschen werden nachgeguckt. Es wird nachgefragt, was sie gemacht haben, was denn die ganzen Hausaufgaben und alles. Ne? Oder auch, dass die Jungs mal, wenn die mal rausgehen, immer gucken, wo die sind, immer am besten immer Nähe behalten wollen.
Wie würden Sie es denn machen?
Also ich bin sogar das Gegenteil von ihr. Weil ich sehe das nicht so eng. Wir haben das früher auch so gelernt. Wir sind auch ganz normal zur Schule gegangen, ohne dass unsere Eltern uns kontrolliert haben und ist auch was geworden. Also ich bin genau das Gegenteil, ich lasse unsere Jungs in Ruhe.
Das heißt, sie fühlten sich zu Hause auch nicht unterbehütet?
Nö, überhaupt nicht.
Frage an unseren Experten Michael Winterhoff, Kinderpsychiater aus Bochum. Der aus Bonn sind Sie, nicht aus Bochum.
Ja.
Aber zugeschaltet aus Köln. Auf jeden Fall irgendwo da unten.
Ja,
aus
genau.
Unserer Sicht. Sie sind irgendwo da unten uns zugeschaltet und Sie wissen auf jeden Fall Bescheid. Wie ist denn das jetzt richtig? Ist das vielleicht sogar genau die richtige Rollenverteilung? Einer kümmert sich nicht so doll und einer dafür umso mehr?
Ja, das ist für Kinder schwierig. Das habe ich ja jeden Tag in der Praxis, weil sie dann nicht mehr richtig orientiert sind. Es geht um die Frage erstmal generell, was Kinder brauchen. Man muss erstmal sehen, dass Kinder nicht für sich in die Schule gehen. Man kann erst mit 16 Jahren für sich in die Schule gehen. Die Kinder gehen für die Eltern in die Schule und die lernen für die Eltern oder auch für die Lehrerin. Und der Lernprozess ist ein Prozess, den ich begleite, den ich nicht kontrolliere. Und viele Dinge im Leben, nicht nur die reine Schulleistung, auch soziale Leistung, vieles mehr muss begleitet werden und eingeübt werden. Und das braucht viele Jahre, bis das Kind so weit ist, dass es dann zum Beispiel eine Arbeitshaltung hat oder ein Sozialverhalten hat. Und von daher braucht man Zeit für Kinder, man braucht eine Ruhe. Und es gehört dazu, dass Kinder auch nachmittags nochmal etwas einüben, Hausaufgaben machen. Wenn ich die Ruhe habe und das begleite, ist das kein Problem. Wenn wir reden hier über Eltern, die eben in die Symbiose gerutscht sind, das heißt, da ist das Kind ein Teil ihrer selbst und dann gibt es eben die Reaktion, dass man das Kind quasi von außen betrachtet wie trimmt und immer Angst hat, die versagen und ihnen alles Mögliche übertrieben abarbeitet oder abverlangt. Aber es gibt genauso die Richtung, dass man eben meint, das kommt wie von alleine und die machen das für sich. Ich möchte auch sagen, das ist ja nicht nur ein Problem heute bei Eltern, das ist ja bei allen Erwachsenen so. Wir haben Riesenprobleme in Kindergarten und Schule. Wir haben Kindergärten, wo Kinder gar nicht mehr als Kinder gesehen werden, wo die auf sich gestellt sind. Toberaum, Bastelraum, Café, die fliegen frei durchs Gelände und sollen entscheiden, was sie machen sollen. Wir haben in der Grundschule häufig heute Thekenunterricht. Da sollen sich an der Theke bedienen, sollen sich möglichst viel selbst beibringen. Das sind Konzepte, die nicht berücksichtigen, was Kinder brauchen.
Wann kann so ein Kind denn selbst entscheiden, was es braucht?
Das hängt immer vom Alter ab. Also ich bin Konditorensohn und von daher sage ich also, wenn ich in ein Café gehe, dann entscheide ich ins Café zu gehen, nicht das Kind. Und unter 5 Jahren oder unter 4 Jahren würde ich entscheiden, welches Stück Kuchen das Kind isst. Zwischen 5 und 7 kann es aussuchen, ob Erdbeerkuchen oder Himbeerkuchen. Und bei manchen Kindern können sie auch mit 8 Jahren die Theke nicht freigeben. Dann suchen die Cremetorte aus, die sie da nicht essen. Das heißt, Kinder können Entscheidungen treffen, aber wir Erwachsenen müssen spüren, ab welchem Alter welche Entscheidung auch möglich ist. Also im Kindergarten kann man entscheiden, wenn man rausgeht, ob man auf die Schaukel geht oder in die Sandkiste geht. Und wenn man älter ist, kann man auch sicherlich andere Dinge entscheiden. Man kann auch bei den Hausaufgaben Teile entscheiden, ob ich jetzt erst Deutsch mache oder Mathe mache. Aber wichtig ist das Begleiten der Kinder, die Ruhe, die man dazu braucht und das Einüben und Anleiten.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema. Sie haben entschieden, worüber wir diskutieren heute Abend, nicht so schnell. Wir diskutieren heute über Helikoptereltern. Wann werden Kinder überbehütet? Wie viel muss vielleicht auch sein? Und am Telefon ist jetzt Delinda Hafermann aus Hamburg. Frau Hafermann, was würden Sie von sich selbst sagen? Sind Sie eine Helikoptermutter?
Nein, definitiv nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich darüber, dass meine Kinder in der Lage sind, alleine zur Schule zu gehen, oder beziehungsweise mit dem Fahrrad zu fahren und ich gehe sogar vor ihnen morgens aus dem Haus und sie machen die letzte Viertelstunde quasi alles allein und gehen dann los oder fahren dann los mit dem Fahrrad. Und das können die super, das haben meine Kinder bereits in der ersten Klasse gemacht und sogar in der Vorschule, meine Tochter. Und also da kann ich nicht sagen, dass ich eine Helikoptermutter bin, ganz im Gegenteil. Also ich finde das ganz schrecklich, wenn die Mütter stellenweise wirklich kurze Wege haben und trotzdem mit dem Auto in die Einbahnstraße fahren bei uns und dadurch totales Chaos verursachen.
Werden Sie manchmal auch schief angeguckt, wenn Sie erzählen, dass Ihre Kinder sogar eine Viertelstunde alleine verbringen morgens?
Nö.
Also das wird akzeptiert?
Ich glaube gar nicht, dass die Eltern jetzt großartig das wissen. Also denen ich das erzähle, die sagen, ja, das ist bei uns ähnlich. Oder Ja, also nee, also ich kann nicht sagen, dass ich da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Nee. Ich meide eher Helikopter mit der, glaube ich.
Warum handhaben Sie das so? Haben Sie das von zu Hause so gelernt oder machen Sie das intuitiv, so wie unser Experte das vorhin erklärt hat?
Also ich glaube, ich habe mich mit dem Thema Kinder einfach auch mehr oder weniger auseinandergesetzt und habe mich damit mal beschäftigt, wie man am besten mit Kindern umgehen kann oder ja, um Konflikte vielleicht auch gerade solche Konflikte zu vermeiden und versuche das einfach in meinen Alltag umzusetzen. Und ich finde, wir, mein Mann und ich, wir fahren damit einen guten Weg und wir sind da auch ein Stück weit egoistisch und sagen uns auch, also wir können uns jetzt, mein Sohn ist 9, nicht ein Leben lang um unsere Kinder kümmern. Also irgendwo bleiben wir ja dann auch auf der Strecke.
Und wenn dann in dieser Viertelstunde morgens mal was Schlimmes passiert, irgendwas geht kaputt oder so, haben Sie dann ein schlechtes Gewissen?
Nein.
Und die Kinder, wie gehen die dann damit um? Erzählen die ihnen das oder räumen die das alles hinter den Schrank und dann?
Nein, die sind dann schon ehrlich und erzählen uns das. Also uns fällt ja auch alles runter. Und dann stehen unsere Kinder ja auch nicht neben uns und schimpfen mit uns.
Vielen Dank, Frau Hafermann. André Radke aus Heidmühlen ist jetzt auch am Telefon. Was halten Sie denn von so Helikoptereltern?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt so viel über die Schule geredet. Mhm. Ich habe aber viel mehr im Kopf dieses ganze Gesundheitsdasein, dieses übertriebene, mein Kind muss in Watte gepackt werden und es darf um Gottes Willen nicht mit Dreck in Berührung kommen. In jeder verfügbaren Handtasche oder Jacke sind irgendwelche Desinfektionsmittel, Tücher oder Sprays oder, also ich finde das ganz schlimm. Also wenn ich an zurückdenke, so oft wie meine Neffen zum Beispiel oder die Kinder, die ich so kenne, krank sind, war ich bei weitem nicht krank. Und die haben manchmal Allergien, davon habe ich noch nie was gehört. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich viel, viel zu übertrieben.
Frau Hafermann, haben Sie Sagrotan in der Handtasche?
Nein.
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 Dann sind Sie beide sich ja schon mal einig.
Sehr gut, ja, sehr gut, wirklich. Ja.
Aber es muss doch im Norden auch Helikoptereltern geben, die dazu stehen und die sagen, mein Kind braucht diese Fürsorge. Dann rufen Sie uns an hier im Studio oder Sie schicken eine WhatsApp. Sie können auch eine Sprachnachricht schicken. Die hat den Vorteil, dass ich Ihnen nicht widersprechen kann. Die senden wir dann nämlich einfach so hier. Das können Sie bei uns auf der NDR2 Homepage sehen, wie Sie das anstellen können. Vielleicht sind Sie auch schon mit uns verbunden auf WhatsApp. Einfach eine Sprachnachricht direkt ins Studio schicken oder eine Mail an studio@ndr2.de.
NDR2 Spezial, Ihr Thema. Sind wir Helikoptereltern?
Ja, in Dänemark und anderen skandinavischen Ländern, da spricht man übrigens nicht von Helikoptereltern, sondern von Curling-Eltern, weil sie versuchen, ihren Kindern einfach jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen. Marita Rekers aus Hagen ist jetzt am Telefon. Wie gehen Sie denn mit Ihren Kindern um? Versuchen Sie da auch alles so gut wie möglich zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Ich versuche genau das Gegenteil. Es fällt mir nur jeden Tag sehr schwer, weil ich sehe oder beziehungsweise ich selber habe ja sehr viel Erfahrung im Leben gemacht. Und manchmal ist es so, dass ich sage, oh, da möchte ich sie gerne vor bewahren.
Fällt Ihnen da ein Beispiel ein, wo Sie zuletzt mal gedacht haben, oh, jetzt würde ich gerne sagen, nee, stopp, mach das nicht. Und dann haben Sie sich gebremst und gesagt, nee, das muss mein Kind allein entscheiden.
Also manchmal ist es so, meine Tochter ist sprachauffällig und sie hat sehr viel Angst und wenn sie dann so mit anderen Menschen zu tun hat und man ihr dann verbal einfach überlegen ist und sie sich nicht so wehren kann, dann würde ich am liebsten für sie antworten und sagen, lass sie doch einfach in Ruhe. Wo ich aber andersrum sage, sie muss da eigentlich mit leben und sie muss da durch. Aber es fällt mir dann sehr schwer, mich zurückzuhalten.
Merkt Ihre Tochter das, wenn sie dabei stehen und sich zusammenreißen?
Sie merkt nicht, dass ich mich zusammenreiße. Sie merkt nur, dass ich, dass ich sie, oder sie verlässt sich ein bisschen auf mich. Vielleicht bin ich auch schon zu oft für sie in die Bresche gesprungen. Ich weiß es manchmal nicht, aber sie steht oft da und guckt mich mit ihren großen blauen Augen an und sagt, Mama, tu doch was. Und dann denke ich manchmal, nein, eigentlich müsste sie selber durch. Und aber dann blutet mein Mutterherz ganz schnell. Mhm. Aber ich würde mich nicht als Helikoptermutter bezeichnen oder als Helikoptereltern. Ich glaube schon, dass ich ihr noch ganz viel mit auf den Weg gebe. Ich muss nur an mir arbeiten und sie immer wieder verstärken, ermutigen und sagen, du schaffst das. Und wenn du mal irgendwann mal vor jemanden trittst, der dich ärgert, wehre dich. Ansonsten komm zu mir, ich helfe dir, das zu klären. Mhm. Ach, ist aber anstrengend und schwer.
Ja, Frage an unseren Experten, Dr. Michael Winterhoff. Macht Frau Rekers das richtig?
Naja, Frau Rickers zeigt im Prinzip die Situation auf, in der heute viele Eltern sind, verunsichert. Mache ich das richtig, mache ich das falsch? Und viele Eltern überlegen über den Kopf und haben eine Idee, wie kann ich jetzt mein Kind in die Selbstständigkeit bringen, in die Eigenverantwortung bringen? Und das ist eben nicht zu lösen, indem man Eltern sagt, bleibt gelassen, seid mal ruhig und das kommt alles, sondern die Frage ist ja immer die Ursache dieser Verunsicherung. Und sobald ich im Kopf bin und mir den Gedanken mache, wie kann ich das am besten machen, dann liege ich eigentlich schon falsch, weil ich nicht mehr intuitionsgesteuert handle. Und das Zweite ist natürlich immer diese Frage, wie kann ich das Kind dahin bringen, dass es irgendetwas verändert, dass es klarkommt, dass es mit anderen klarkommt. Das ist eigentlich Ausdruck dessen, dass das Kind ein Teil von mir ist.
Aber wir haben ja heutzutage so viele Einflüsse von außen. Ständig piept irgendwo das Handy, irgendjemand ruft an, irgendjemand will irgendwas, man ist rund um die Uhr verfügbar. Wie kann man sich davon überhaupt noch befreien?
Das kann man sehr eindeutig, mache das jeden Tag, aber es ist sehr schwer. Das heißt, die Veränderungen der Kinder habe ich ja festgestellt, 95. Das heißt, Mitte der 90er bis dahin waren die Kinder psychisch gesehen immer auf dem Stand ihres Alters. Das heißt, jedes Kind, das ich gesehen habe, war mit 3 Jahren wie von alleine kindergartenreif, hat erkannt, ich bin in einem Kindergarten, da ist eine Erzieherin, an der kann ich mich orientieren. Grundschulreif, die wollten in die Schule gehen, waren lernwillig, wissbegierig, konnten ohne Probleme 4 Stunden am Stuhl sitzen bleiben und mit 16 Jahren war man ausbildungsreif. Und wenn wir oben anfangen, haben wir ja jetzt schon in unserem Land die Situation, dass über jeder Zweite, also über 50% schon nicht mehr die Ausbildungsreife erreichen. Das heißt, wenn sich Auszubildende angucken, es fehlt Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Das Handy ist ihnen wichtiger, als der Kunde vor ihnen steht. Und über all das, was sie mal gelernt haben, können sie nicht verfügen. Das heißt, das Thema ist Persönlichkeitsentwicklung. Wie entwickelt sich die Psyche des Kindes? Und das sage ich Ihnen vorab, das wird natürlich viele erstaunen, hat mit Erziehung und Erziehungsstilen gar nichts zu tun.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema zum Thema Helikoptereltern, und Nicole Abgemeier aus Hilte am Teutoburger Wald hat uns auf Facebook geschrieben. Sie schreibt, ich bin selbst Mutter einer 2-jährigen Tochter. Es ist heutzutage unheimlich schwierig, einen gesunden Mittelweg zwischen 24 Stunden für das Kind da sein und schnellstmöglich zurück in den Job zu finden. Zudem werden die Gefahren im Alltag immer größer, auch vor der eigenen Haustür. Da klingt so ein bisschen vielleicht die Helikoptermutter an, könnte man meinen, aber so richtig outen mag sich irgendwie niemand heute Abend. Dr. Michael Windhoff, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn. Woran liegt denn das?
Ja, Herr Schünke, das liegt daran, dass ja in dem Fall es nicht ein Konzept ist, das ich mir aussuche und sage, also ich möchte mein Kind immer in die Schule fahren und möchte dies und das und jenes tun, sondern wie ich das schon versucht habe zu erklären, es ist viel tragischer. Es ist so, dass das Kind ein Teil der Eltern geworden ist. Und wenn man jetzt, natürlich werden sich Eltern melden, die dann sagen, naja gut, wie eben Herr Radke zum Beispiel, die achten so auf Desinfektion und auf Ernährung und auf Gesundheit. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn ein Erwachsener entscheidet, dass er eben Dinge desinfiziert oder dass er eine besondere Ernährung hat, auf seine Gesundheit achtet, dann wird man das ja auch nicht kritisieren, sondern man wird sagen, naja gut, das ist klar, so sieht er das und so lebt er sein Leben. Und wenn jetzt das Kind ein Teil der Eltern geworden ist, was den Eltern nicht bewusst ist, dann ist das genauso wie ich auf meine Ernährung achte, ist dann natürlich das bei meinem Kind genauso, weil das Kind ja ein Teil von mir ist. Und deshalb wird man sich nicht melden und sagen, also ich bin dafür, dass Kinder Helme tragen, das sollten sie vielleicht doch auf dem Rad, aber sagen wir mal, immer geschützt werden, ich ihnen alles aus dem Weg räume, sondern ich lebe ja mein Leben, das Kind ist ein Teil von mir und dazu gehört natürlich, dass ich auch umsichtig bin und so weiter, auf mich achte.
Wird man dann auch so ein bisschen beratungsresistent, wenn Oma mal sagt, meine Güte, ihr übertreibt aber mit den Kindern?
Ja, weil man das gar nicht versteht, weil man ja gar nicht die Distanz hat. Also ich vergleiche das immer so wie mit meinem Arm. Ich habe zu meinem Arm ja auch keine Distanz. Und wenn jemand Kritik übt und sagt, du musst mit deinem Arm aber anders umgehen, dann sage ich doch, verstehe ich jetzt nicht. Das ist mein Arm und das ist auch meine Entscheidung, wie ich damit umgehe.
Eltern werden doch dazu gezwungen, ihre Kinder überzubehüten. Das hat Esther von Tresco geschrieben auf unserer Facebook-Seite hier im NDR2-Spezial. Ihr Thema zum Thema Helikoptereltern. Sie schreibt, passt man nicht auf, ist man eine Rabenmutter oder ein Rabenvater? Passt man auf, dann wird man zum Helikoptereltern. Der Druck des Erfolges der Eltern wird auf die Kinder übertragen und die Kinder sind schon eher kleine Erwachsene. Kein Kind hat die Möglichkeit mehr, sich individuell im eigenen Tempo zu entwickeln, schreibt Esther von Tresco. Michael Beckel, der bringt das Stichwort Angst noch ins Spiel. Er schreibt, Angst ist das große Thema unserer Gesellschaft. Angst vor Verletzungen, Angst vor schlechten Noten, Angst vor den Nachbarn, was die wohl denken könnten. Alles muss perfekt sein. Kinder aber müssten Niederlagen erleben, schreibt Michael Beckel. Wenn wir ihnen diese Erfahrung nehmen, dann haben sie es später im Leben schwer. Anja Panitz aus Braunschweig, die wird oft Helikoptermutti genannt, hat sie uns gerade eben im Vorgespräch gesagt. Es hat sich also tatsächlich eine gemeldet, die sich outet. Anja Panitz, sind Sie denn stolz darauf?
Ja, ich bin stolz darauf, weil ich sowieso stolze Mutter bin. Ich bin, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, eine ältere, eine reifere Mutter. Ich habe mit 41 meine Tochter bekommen, die ich natürlich über alles liebe, auf die ich total stolz bin. Und dann wurde mir eben auch gesagt, weil ich einfach mega glücklich über das Kind war, dass ich sie zu doll behüte. Und dazu muss ich sagen, dass dann meine Ehe in die Brüche gegangen ist, weil mein Ex-Mann sich sehr narzisstisch verhalten hat und sich einfach da nicht daran erfreut hat oder auch sich nicht eingeben wollte. Er hatte den Eindruck, dass er das nicht kann, nicht darf, weil ich meine Tochter überbehüte, was aber nicht der Fall war. Ja, so fand ich das immer, aber ich war auf einem Dorf, war allein, keine Eltern, kein niemanden. Ich musste mich also irgendwie auf das Kind einstellen und das Bedürfnis des Kindes war ja eben erstmal die ersten Monate da und dann war es natürlich auch ein Schreikind, weil ich natürlich auch angespannt war, weil ich einfach auch meine Bedürfnisse befriedigt haben wollte. Ne? Einfach mal irgendwie eine Stunde duschen oder also ins Bad gehen, das war unmöglich, weil mein Ex-Mann einfach nicht hinter mir stand. Ja, und dann fängt das natürlich so an, dass man dann zu Krabbelgruppen geht und ja, dann jetzt zur Schule. Meine Tochter ist mittlerweile 10 Jahre alt, aber sie geht ihren Weg und ich habe mir immer diesen Spruch dann zu Herzen genommen, sie hat ein Recht auf Schmerzen, auf eigene Erfahrung. Und ich finde, ich begleite ihr Leben. Ich bin ganz stolz. Ich lasse sehr viel los. Aber für manche wirkt das so, weil ich eben wirklich alleinerziehend bin, dass ich sie überbehüte. Aber das mache ich nicht, finde ich.
Jetzt hätte ich gerne mal was Verrücktes, nämlich eine Frage unseres Experten, Herrn Winterhoff, an Sie. Herr Winterhoff, wie würden Sie denn jetzt die Frau Panitz identifizieren? Würden Sie wirklich sagen, das ist eine Helikoptermutter oder was müsste sie für Sie da noch beantworten?
Nein, das würde ich gar nicht tun. Da bin ich ja jetzt auch nicht gefragt. Sie müssen auch sehen, wenn ich arbeite, arbeite ich ganz anders. Ich sehe am Anfang immer zunächst die Kinder. Und die Kinder, die groß werden in einer Symbiose, erkennt man daran, wir reden über Kinder ab 5 Jahre, dass man grundsätzlich Aufträge doppelt und dreifach geben muss. Also wenn man sagt, deck den Tisch, dann gibt's 3 Typen. Der Freche sagt, nee, mach ich nicht. Wenn sie dann sagen, du machst das, mach das. Der Zweite, der wirkt dann so, als könne er sich an einfache Aufträge gar nicht erinnern. Der fragt immer nach, die Messe auch oder deckt die Tassen nicht. Und der Dritte kommt seltener vor, der würde ungefragt den Tisch decken. Das sind alles 3 Kinder, die den Reifegrad nur von 10 bis 16 Monaten aufweisen, die noch in einem Weltbild sind, wo sie die Vorstellung haben, sie könnten alles und jeden steuern und bestimmen. Und das resultiert aus der Symbiose. In der Symbiose ist das Kind ein Teil von mir. Wenn wir im Zwischenmenschlichen bleiben, dann ist es so, wenn mich jemand anspricht, entscheide ich, ob wann und wie ich mich zuwende. Hingegen, wenn ich mich stoße, kommt es zu einer reflexartigen Reaktion. Aua. Das heißt, Eltern in einer Symbiose reagieren reflexartig und lassen sich vom Kind permanent steuern und bestimmen.
Und die Kinder, die merken, dass sie einfach nur sagen müssen, mach und Mutti macht.
Ja, das Tragische ist nicht, dass sie das feststellen, sondern dass sie sich gar nicht weiterentwickeln können. Also wichtig ist, dass ein Kind erlebt, dass ein Mensch etwas anderes ist als ein Gegenstand. Also wenn ich bei mir die Beratung mache, würde ein kleines Kind alles ertasten, auf den Tisch klopfen, auf den Oberschenkel der Mutter, macht die Erfahrung hart und kalt, weich und warm. Wenn man keine Symbiose lebt, dann würde es einen in einem solchen Gespräch stören, beklopft zu werden. Und das führt dazu, dass man das Kind liebevoll zur Seite nimmt. Dieses Kind hätte jetzt erlebt, dass man eben die Mutter nicht wie einen Gegenstand einfach steuern kann. Wenn Eltern aber in einer Symbiose sind, und das erlebe ich ja nun jeden Tag in der Praxis, dann ist eine Beratung einer Mutter oder eines Vaters mit einem Kleinkind gar nicht möglich. Sobald sich das Kind bewegt, sind die Eltern aus dem Kontakt raus, im Kind drin. Das müssen Sie sich so vorstellen, als würden wir uns besprechen und der eigene Arm macht sich wie selbstständig. Und daran erkennt man auch, ob man in einer Symbiose ist, dass man quasi immer nachdenkt, was kann ich tun, wie kann ich erreichen, dass mein Kind sich ändert oder dass es meinem Kind gut geht.
Anja Panitz, wie ist Ihre Erfahrung, als Sie sich das letzte Mal mit einer Freundin zum Kaffee getroffen haben? Konnten Sie in Ruhe ein Gespräch führen?
Ich kann mittlerweile sehr gut, oder ich konnte eigentlich schon immer, ich wollte das ja auch immer, aber mir waren ja die Hände gebunden und natürlich dann habe ich mich verantwortlich gefühlt, weil meine Tochter hatte natürlich niemanden, wo ich sie hätte hinbringen können. Wir haben es dann irgendwie mal versucht, auch mit einem Babysitter, aber das war dann irgendwie auch nicht so geglückt. Das lag, fand ich, auch nicht an mir, weil einfach, wir hatten über drei Ebenen gewohnt und wenn man dann ganz unten ist und oben keinen, dann kommt man zufällig hoch und sieht dann den Babysitter am Handy machen und meine Tochter an der Treppe. Ja, dann, und sie war ja sehr auf mich fixiert, weil sie ja das nicht gewohnt war, wer ist jetzt diese fremde Person? Und dann habe ich eben gesagt, okay, jetzt mache ich das also da, wo meine Tochter sich wohlfühlt. Und das habe ich dann auch in diesen ganzen Kabelgruppen und wie auch immer, auch mit der Schule und allem sowas dann gemacht, wo ich gemerkt habe, dass sie nicht an meinen Beinen sich festhielt, sondern einfach sich wohlgefühlt hat. Dann bin ich sofort gegangen. Und so ist das mit der Scheidung ja auch. Oder ich hatte dann in diesem Scheidungsstress meine Tochter irgendwo lassen müssen, bei Frauen, die ich eigentlich nur sehr oberflächlich kannte, also zum Beispiel eine Postfrau. Und dann habe ich gesagt, kannst du sie beaufsichtigen, weil ich musste einen Nachtdienst machen. Und dann habe ich gesehen, dass meine Tochter da sich wohlfühlte. Ja, dann bin ich gegangen.
Aber insgesamt gar nicht so leicht, da den richtigen Menschen, den richtigen Ansprechpartner für ihr Kind zu finden. Herr Winterhoff, braucht ein Kind in jedem Alter permanent den richtigen Ansprechpartner?
Es braucht Erwachsene, die in sich ruhen, Erwachsene, die über ihre Intuition verfügen. Ich bleibe dabei. Das Problem ist ja heute, das wurde eben auch deutlich, dass auch wenn Eltern es in Anführungsstrichen richtig machen, sie permanent verunsichert werden. Das heißt, alle möglichen Erwachsenen mischen ein. Das sind nicht nur Großeltern, das kann ihnen auch in der Stadt passieren, dass sie ein Kind regeln, weil es einfach wichtig wäre. Und dann geht ein Erwachsener dazwischen und sagt, lassen Sie ihn doch. Das heißt, das große Problem in unserer Gesellschaft ist, dass die Kinder von den Erwachsenen unbewusst in Position gebracht werden, weil sie selbst in Defizite geraten. Das heißt, wir sind lange aus der Zeit heraus, wo man Kinder als Kinder sieht. Viele Erwachsene sehen Kinder wie Partner, wie kleine Erwachsene und meinen, überreden und begreiflich machen könnte man die Kinder entwickeln. Viele Erwachsene wollen von den Kindern geliebt werden. Da sind zum Beispiel Großeltern eine ganz große Gruppe, für mich sehr schwierig geworden. Eine Oma hätte früher den Enkel verwöhnt, das Lieblingsessen gekocht, aber ihn klar gefordert: Du wäschst dir die Hände, du bleibst am Tisch sitzen. Eine Oma, die geliebt werden will, kann dem Enkel nichts mehr abverlangen, weil sie Angst hat, dass er dann nicht mehr kommt. Und Eltern geraten in eine Symbiose.
Helikoptereltern. Der Duden sagt, Eltern, die ihre Kinder aus übertriebener Sorge ständig überwachen.
Und wir haben eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen. Sehr kurz und anonym, aber hörenswert.
Ich kenne jemanden, der ist ein Helikoptereltern. Aber ich habe sie trotzdem lieb, weil sie ist nämlich meine Mutter.
Also ganz offensichtlich die Tochter einer Helikoptermutter. Und es hat uns auch ein Sohn geschrieben auf Facebook. Sepp Permel, der arbeitet heute als Lehrer, war selbst, sagt er, Kind von Helikoptereltern und er ist froh drum. Er schreibt nämlich, meine Eltern, die haben sich immer um alles gekümmert. Ich bin ihnen dafür sehr dankbar. Mein Studium, das habe ich trotzdem selbstständig bewältigt und im Beruf komme ich auch gut zurecht. Das von NDR2 gewählte Wort Helikoptereltern ist für viele Eltern nur die Ausrede, dieser Verantwortung nicht gerecht werden zu müssen. Kinder ständig zu betüdeln, das ist natürlich auch nicht gut, das schreibt er. Und in seinem Berufsleben als Lehrer, da sei das aber eher selten das Problem. Sepp Permel schreibt, ich erlebe mehr Kinder, die mit der Schule überfordert sind und mit den Aufgaben allein dastehen. Dr. Michael Winterhoff, unser Experte heute Abend, wie passt das denn zusammen?
Naja, es passt erstmal nicht zusammen, weil Herr Permel vor 2003 groß geworden ist. Das heißt, seine Eltern waren keine Helikoptereltern, denn die Eltern, die man heute meint, sind Eltern, die in einer Symbiose leben und die Symbiose, dass das Kind ein Teil der Eltern ist, habe ich erst seit 2003 beobachtet. Vorher auf keinen Fall. Das heißt, seine Eltern haben sehr sich um ihn gekümmert und vielleicht auch etwas überversorgt. Hier geht es aber um ein anderes Thema. Und das zweite Thema, was Herr Permel anspricht, das ist so, wenn man die Kinder heute vergleicht mit Kindern von vor 15, 20 Jahren, so haben wir in der Grundschule einen ganz hohen Prozentsatz von Kindern, die gar nicht mehr die herkömmliche Schulreife haben. Das heißt, diese Kinder erkennen gar nicht, dass sie im Unterricht sind, dass man sich da anders verhält als in der Pause. Diese Kinder sind nicht lernwillig, wissbegierig, nur lustorientiert. Wenn es um Lust geht, wenn sie bestimmen können, dann kann man durchaus sehen, dass sie intelligent sind. Wenn sie aber gefordert werden, sieht das anders aus. Sie haben kein Durchhaltevermögen. Man würde fachlich sagen, es fehlt die Frustrationstoleranz. Es fehlt auch die soziale Kompetenz.
Also es hakt irgendwo in der Persönlichkeitsentwicklung.
Genau, es geht um die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, fachlich sagt man die emotionale und soziale Psyche. Das ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, ist wichtiger als lesen, schreiben, rechnen zu können. Und wenn die gebildet ist wie bei uns, dann steuert sie die gesamte zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, wenn wir jetzt miteinander sprechen, ist im Augenblick egal, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, ob ich müde bin, ob ich Lust habe, was ich alles heute erlebt habe. Ich muss mich jetzt auf sie einstellen können. Und das leistet diese Psyche, die sitzt im Gehirn, hat mit Erziehung gar nichts zu tun. Sie sehen es schon allein daran, ich bin in einer ganz anderen Zeit groß geworden, 55, autoritärer Erziehungsstil, angstmachender Erziehungsstil. Es gab für viele Schläge zu Hause und auch in der Schule. Und meine Generation, die Folgegeneration, die das nicht mehr erlebt hat, ist mit zur erfolgreichsten der Welt geworden. Wir sind umsichtig, weitsichtig, vorausdenkend, wir halten viel aus, wir sind kreativ. Und die Frage ist, wie bildet sich diese Psyche? Es fängt an mit der Geburt, mit der Wahrnehmung des Kindes. Außerhalb von mir existiert überhaupt noch eine Welt. Ein Säugling kann nur wahrnehmen, angenehm, unangenehm. Ja, die Mutter kuschelt mit mir, ist angenehm, oder ich werde gesättigt, ist angenehm. Ich werde gewickelt, ist unangenehm. Durch Krabbeln und Laufen würde man den Raum entdecken. Ein Kind würde einen Stuhl immer wieder in der Wand reinschieben und durch die Erfahrung, dass Schluss ist, sieht man überhaupt irgendwann Wände als Wände an. Und so würde die Entwicklung voranschreiten. Wenn der Erwachsene sich richtig verhält, würde man mit 2,5 Jahren erkennen können, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Man erkennt jetzt Vater, Mutter, Erzieherin und würde sich an den Reaktionen der Erwachsenen orientieren und entwickeln. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben. Sodass ein 5-Jähriger sehr klar weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und ein 5-Jähriger würde dann schon so weit sein, dass er sich interessiert für Schule, für ein Weiterkommen. Ich will lernen. Ich will mehr wissen. Und so entwickelt sich die Psyche weiter bis zur Berufsfindung.
Und heute greifen die Eltern zu früh ein und dann wird diese psychische Selbstfindung wird dann gestört.
Nein, die Entwicklung der Psyche hat etwas damit zu tun, wie sich mir die Welt darstellt. Und wenn sich die Welt mir so darstellt, dass Eltern in einer Symbiose sich immer steuern lassen, das bekommen die selbst gar nicht mit, dann kann ich gar nicht zwischen Mensch und Gegenstand unterscheiden. Und von daher kann eine Entwicklung über das Alter 10 bis 16 Monate hinaus gar nicht erfolgen. Das heißt, das Kind muss alles erleben und erfahren. Und wenn der Erwachsene eben sich steuern lässt, bleibt es da stehen. Das ist das Tragische. Aber alle diese Kinder könnte man retten. Ich mache das jeden Tag. Über 1,5 Jahren können sie selbst noch bei 15, 16, 17-Jährigen eine Entwicklung vorantreiben, sodass sie dann auf dem Stadium ihres Alters sind.
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und wie wir vielleicht verhindern können, dass Kinder überhaupt in diese Persönlichkeitsstörung reinrutschen, darüber reden wir gleich noch. Denn da können die Erwachsenen, die Eltern offensichtlich auch eine ganze Menge tun. Bianca Frese von den Freses, die ist eine echte Helikoptermama, das würde sie nicht mal abstreiten, denn sie rennt ihrem Sohn Svenny schon mal bis in die Schule hinterher.
Hallo, kann ich helfen?
Ja, mein Sohn ist nicht online.
Oh Gott,
ne?
Aber da ist jetzt Unterricht.
Mir egal. Entschuldigung.
Ja, bitte.
Hey, Frese! Ja. Deine Mutter! Frese.
Du bist hier, er ist hier. Alles gut, Mutti. Du warst um 5.53 Uhr das letzte Mal online, Sven Frese. Ja. So lange warst du noch nie nicht online.
Ja, weil wir gerade die Mathearbeit schreiben. Du machst mich peinlich.
Soweit also bei den Freses das Leben der Helikoptermutter Bianca. Am Telefon ist jetzt eine echte Mutter, Susanne Kunze aus Hannover. Frau Kunze, mal ganz ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal gecheckt, wann Ihre Kinder auf WhatsApp online waren?
Also ich muss dazu sagen, ich bin eine alte Mutter und
das ist schon lange her, mein Sohn ist erwachsen, aber ich habe natürlich trotzdem was dazu zu sagen, weil ich Theaterpädagogin bin und ständig eben mit Kindern zu tun habe halt auch. Ne?
Und welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, es ist einfach so, dass ich glaube, dass es das Allerwichtigste ist, dass eine Mutter oder Erziehungsberechtigte, wie auch immer, ein Grundvertrauen in sich selber haben.
Und die Eltern, die Sie erlebt haben, hatten das nicht so wirklich, höre ich daraus?
Ja, also ich sage jetzt mal so, es ist in diesem ganzen äußerlichen Betrieb von, was vorhin auch angesprochen wurde, mit Autos hinbringen und so weiter, da frage ich mich eben auch manchmal, ich habe früher halt mit meinem Sohn mit dem Fahrrad dann in die Schule gefahren und dann, als ich abgecheckt hatte, er kann das mit dem Fahrrad, da hat er noch Stützräder gehabt, dann hatte ich ein gutes Gefühl und dann wusste ich, er kann das und das ist alles gut. Dass man eben auch selber dafür sorgt, dass man genug Ruhe hat, dass man einen Rhythmus hat. Dass ein Rhythmus, eine Struktur, die so ein Kind dann eben auch in so einen Tag reinlässt, der dann sehr lang ist für so ein Kind. Eben auch manchmal bis 5 Uhr nachmittags oder so. Dass sie einfach mit einem guten Gefühl losgehen. Also dafür muss man sich Zeit nehmen. Man kann nicht Stress machen am Morgen schon. Und so sind die Kinder dann auch angezogen. Das sieht man mit zerlöcherten Leggings und was weiß ich. Und dann müssen die da bis 5 Uhr durchhalten.
Und was für ein Milieu, sage ich jetzt mal, arbeiten Sie?
An verschiedenen Grundschulen.
Und Sie kriegen da reiche Kinder, Kinder ärmerer Eltern, alles querbeet?
Alles durcheinander.
Und kann man da so eine Linie feststellen, dass man sagt, die reichen Kinder sind besonders verhätschelt, die ärmeren eher nicht, oder ist das keine Frage des Einkommens?
Bei den reicheren Kindern ist es so, dass eine anständige Präsentation gewünscht ist bei so einem Theaterangebot. Mhm. Und dass eine Präsentation, also das soziale Miteinander ist dort so ein bisschen, sage ich mal, so präsentativer. Und bei den anderen Schulen, sozial schwierigen Schulen, da ist es so, dass da gar keine Eltern kommen. Also das da einfach, ich beobachte einfach nur immer, dass die Kinder halt eigentlich, glaube ich, dass denen Rhythmus fehlt und irgendwo so ein Vertrauen halt in sich selber. Es gibt ganz viele Kinder, die einfach, ich weiß nicht wo vernachlässigt, aber in irgendeinem Bereich, sage ich mal, seelisch irgendwo vernachlässigt sind und die man dann, wenn man allerdings sehr gut drauf ist, also man muss gut selber drauf sein, um mit so einer Gruppe dann auch arbeiten zu können, um die am Nachmittag, wenn die total müde sind, einfach in eine gute Stimmung, in ein schönes, lebensvolles Gefühl zu bringen noch, obwohl sie dann total übermüdet sind.
Also Dr. Michael Winterhoff, vielleicht können Sie uns an dem Punkt weiterhelfen. Was ist dieses Vertrauen, von dem Frau Kunze gerade spricht?
Naja, Frau Kunze spricht einmal von dem Massenphänomen, das man beobachtet bei den Kindern und das ist eben schichtunspezifisch. Das andere, sie sprach von sich selbst und ihren eigenen Kindern und die sind ja jetzt erwachsen. Und das war eine Zeit bis 95, in der Erwachsene in sich ruhte, in der alles ganz anders lief als heute. Wir sehen ja gar nicht, in welcher Rasanz wir überrundet wurden von der digitalen oder überholt wurden von der digitalen Revolution. Wir haben uns ja extrem einstellen müssen. Und wenn man 1995 mal gesagt hätte, wie wir 2017 leben werden, den hätten sie für irre erklärt. Und das überfordert unsere Psyche, und zwar nicht die digitale Welt, sondern dass wir davon überrollt sind. Und wir sind fasziniert, überrollt, sind permanent ausgerichtet, müssen uns permanent einstellen, möglicherweise mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und das beschäftigt uns ja nicht nur im Beruf, sondern auch in der privaten Umgebung. Und das führt dazu, dass der Erwachsene nicht mehr er selbst ist. Das heißt, wir sind ja noch in einer Zeit groß geworden, in der die Persönlichkeitsentwicklung wunderbar vorangekommen ist. Wir haben eine Psyche, die ist enorm gebildet. Aber wenn ich jetzt nicht mehr über mich und meine Psyche verfüge, dann nutzt mir auch die beste Psyche nicht mehr. Ich fühle mich quasi nur noch fremdbestimmt wie ein Kind. Und so geht es vielen Erwachsenen. Deshalb geht es vielen Erwachsenen auch nicht gut. Und die sagen, es liegt am Arbeitgeber, es liegt an der Familie. Alle wollen was von mir.
Einmal im Monat entscheiden Sie, worüber wir diskutieren. Und heute haben Sie sich für das Thema Helikoptereltern entschieden. Ab wann übertreiben wir es mit den Kindern? Und das fragt sich offensichtlich auch Stine. Die hat uns gerade eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
Ich habe mich selber eigentlich nie als Helikoptermutter gesehen. Erst nach Ihrer Beschreibung eben, dass man Kindern, also dass Kinder von Helikoptereltern Dinge fünfmal gesagt kriegen müssen quasi. Davon habe ich hier quasi zwei Kinder im Alter von 3 und 5 Jahren. Beiden kann man sagen, zieh dich an. Und die toben dann erstmal rum, bis ich mich 5-mal wiederholt habe oder so. Der Kleinere geht auch so weit, dass ihm das relativ egal ist, ob ich mit ihm jetzt kuscheln möchte oder nicht. Der setzt sich dann trotzdem auf meinen Schoß. Ich setze ihn dann zwar runter, weil manchmal möchte ich einfach nicht kuscheln. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Und dann habe ich halt den Riesenaufstand. Ist das schon ein Zeichen dafür, dass es... ja, dass ich eine Helikoptermutter bin? Oder gehört das noch zum normalen Trotzverhalten?
Ja, Dr. Michael Winterhoff, ich glaube, die Frage ging an Sie.
Ja, ich sage ja immer so, ab 5 kann man das sehen, wenn man Aufträge doppelt und dreifach geben muss. Dann ist das Kind im Reifegrad von nur 10 bis 16 Monaten, steuert die ganze Welt und jeden. Und Sie selbst erkennen daran, ob Sie in einer Symbiose sind, wenn Sie sich Gedanken machen, wie kann ich erreichen, dass mein Kind sich ändert? Wie kann ich erreichen, dass das Kind jetzt hört, dass das Kind jetzt voran macht, dass es das Papier aufhebt, dass es in der Schule gut geht, mitmacht und dass es dem Kind gut geht? Dann sind Sie in einer Symbiose. Sie fühlen fürs Kind, Sie denken fürs Kind, Sie gehen fürs Kind in die Schule. Das ist leider ein Massenphänomen geworden. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich erreichen, ob ich überhaupt Herr meiner Psyche bin oder ob ich immer außen gesteuert bin? Das erkennen Sie daran, Sie werden morgens wach, schon rattert der Kopf, du musst daran denken, Sie sind in der einen Situation gedanklich schon in der nächsten oder übernächsten Situation, permanent immer weiter und nur nach außen gerichtet. Dann sind Sie im Katastrophenmodus und das andere war die Erklärung der Symbiose.
NDR 2 Spezial, Ihr Thema zum Thema Helikoptereltern und wir haben sehr, sehr viele Anrufer gehabt und wir reden den ganzen Abend schon über Eltern, die in einer Symbiose mit ihren Kindern unterwegs sind, die kaum noch zwischen sich und den Kindern unterscheiden können und im Grunde nur noch abarbeiten und die ganze Zeit in einer Art Katastrophenmodus unterwegs sind. So hat es unser Experte Dr. Michael Winterhoff genannt. Herr Winterhoff, jetzt verraten Sie uns bitte endlich das Rezept. Wie kommt man da am besten wieder raus aus dieser Nummer?
Sehr, sehr gerne. Sie müssten sich auf ein Experiment einlassen. Sie müssen einen Waldspaziergang machen. Voraussetzung ist, Sie müssen alleine sein. Handy abgeschaltet, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, keinen Hund mitnehmen. Sie müssen nicht tief in einen Wald gehen, Sie können sich auch im Kreis drehen, Sie können auch Leuten begegnen, bitte nicht Freunden und Bekannten. Sie sollten eine Kleinigkeit zu essen mittrinken und Trinken mitnehmen, damit Sie nicht auf Hunger laufen, nicht bei Regen gehen, planen Sie ein, danach noch Zeit zu haben, in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Jetzt kommt der Haken, Sie brauchen einmal, aber wirklich nur einmal 4 bis 5 Stunden.
Oha.
Und das ist dem Zustand nicht vorstellbar. Ich bin 4 bis 5 Stunden mit mir alleine. Ich bin auf mich geworfen, ich habe Wände, ein Dach über mir. Ich garantiere Ihnen, es passiert Folgendes. Kaum sind Sie in dem Wald, haben Sie einen Wahnsinnsdruck, 1000 Gedanken. Gehen Sie einfach weiter. Es passiert etwas, was sich niemand vorstellen kann. Nach 2 bis 3 Stunden von jetzt auf gleich sind Sie in einer anderen Verfassung. Sie haben keinen Druck mehr, keine Gedanken mehr. Sie sind entspannt, Sie merken erst, wie angespannt Sie waren, Sie sind nicht mehr im Tunnelblick, Sie nehmen den Wald insgesamt wahr und Sie haben Glücksgefühle. Dann sind Sie wieder so, wie wir 2000 waren. Genießen Sie das einen Moment. Und wenn Sie jetzt weitergehen, werden Sie sehen, Probleme, die Sie haben, werden keine mehr sein. Probleme, die Sie real haben, die können Sie auf einmal mit einer Distanz betrachten. Und wenn Sie in einer Symbiose sind, müssen Sie jetzt arbeiten. Arbeiten heißt, ich schaue mir Situationen mit dem Kind an unter dem Motto, ich habe mein Kind erzogen, ich habe alles für mein Kind getan und dieses Kind meint, es könnte zu mir respektlos sein. Ich sage Deck und Tisch und dann sagt er, die Messe auch, das ist eine Respektlosigkeit und jetzt sehe ich das Kind an als jemanden, der meint, so mit mir umgehen zu können, Symbiose gelöst. Sie haben das System gewechselt von Körper-Arm, was kann ich tun, dass der funktioniert, auf was habe ich vor mir? Dann müsste man noch mal 4-mal hinterher spazieren gehen, Folgespaziergänge erfordern nur 2 bis 3 Stunden, eine Woche dazwischen lassen und auf Dauer, wenn wir wir in der digitalen Welt so leben wollen, wie wir es 95 noch konnten, muss man sich immer wieder erden. Ich gehe alle 2 Wochen 1 bis 2 Stunden mit mir alleine durch den Wald. Bleibe ich clean, würde ich 4 Wochen nicht gehen, fängt schon die Unruhe an. Nach 8 Wochen wäre ich im Katastrophenmodus.
Ich sehe hier sehr viele interessierte Gesichter in der Redaktion. Kann man auch am Strand spazieren gehen, theoretisch?
Genau, das geht auch. Ob sie die Bäume an sich vorüberziehen oder Wasser und Sand. Das geht beides. Was nicht geht, sind Felder, wo sie immer Ablenkung haben.
Und das muss man dann aber nochmal regelmäßig wiederholen.
Das werden sie freiwillig ab dann machen, weil sie einen Gewinn für ihr Leben auf einmal haben, der großartig ist.
Wenn ich das jetzt alles nicht schaffe, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zu den Nachrichten, wenn ich das alles noch nicht verstanden habe, wo kann ich mich dann noch näher informieren?
Naja, ich habe das versucht in Büchern niederzuschreiben und das Buch, das beschreibt, wie die Persönlichkeitsentwicklung ist, das ist das SOS Kinderseele. Das Buch, das den Zustand des Erwachsenen heute beschreibt, ist das Buch Mythos Überforderung.
Verstehe ich das auch als Laie?
Ja, selbstverständlich. Das ist mit vielen Fallbeispielen gespickt und so geschrieben, dass es jeder verstehen kann und auch jeder die Schlüsse daraus ziehen kann.
Das Schlusswort bekommt jetzt Annika. Vielen Dank erstmal an unseren Experten Dr. Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn. Das Schlusswort hat Annika, die hat uns eine WhatsApp geschickt und sie schreibt: Guten Abend. Ich bin seit Jahren bekennende Helikoptermutter. Mit der Geburt unserer Tochter wurde ich dazu, ganz unverhofft und ungeplant, und ich bin es mit Leib und Seele, kann nichts dagegen tun, will ich auch nicht, denn das, was inzwischen als Helikoptereltern bezeichnet wird, das sehe ich einfach nur als Kümmern und Sorgen, auch wenn ich es vielleicht manchmal übertreibe. Das schreibt uns Annika auf WhatsApp zum Abschluss dieses NDR2-Spezials, ihr Thema zum Thema Helikoptereltern. Und das war auch schon wieder das NDR2-Spezial, ihr Thema, diesmal zum Thema Helikoptereltern. Mein Name ist André Schünke, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.